Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen beim Live-Chat bei Jetzt TV. Herzlich willkommen zu der Möglichkeit, sich mit der Wahrheit zusammenzusetzen. Denn wir setzen uns ja sonst eigentlich immer mit ihr auseinander, obwohl der Begriff was anderes sagt. Aber gemeint ist eigentlich beim Auseinandersetzen, dass man sich voneinander trennt. Und ja, wovon müssen wir uns trennen? Von der Idee, dass wir jemand sind, der wir nicht sind. Nämlich der Idee, dass wir der Körper sind und demzufolge dann alles, was in ihm passiert, auch für wahrnehmen und glauben, dass wir es sind und dass es sogar wirklich ist. Und wir übersehen dabei die tatsächliche Wirklichkeit, also das, was wirklich ist und immer ist. Und natürlich, wir können das nicht sein, denn wir sind nicht immer, also wenn wir uns als die Form oder den Körper betrachten. Also ist dann, wenn wir uns mit der Wirklichkeit beschäftigen wollen, der Körper out. Und dazu heiße ich euch ganz herzlich willkommen und schauen wir mal, was wir damit anfangen können, was die Wahrheit ist und was nicht. Und dazu sind natürlich eure Fragen willkommen. Wir sind ja auch deswegen im Chat und zwar live, weil da alles, was die Wahrheit betrifft, gefragt oder dazu gesagt werden kann. Patti, du fragst, das Bewusstsein schafft ja die Formen. Die Formen kann man sehen. Kann man das Bewusstsein auch sehen mit den physischen Augen? Nein, das kann man nicht. Kann das Bewusstsein nicht sehen. Also man kann das Bewusstsein an sich nicht sehen und da muss man dann unterscheiden. Zumindest so verstehe ich Bewusstsein. Das Bewusstsein ist nicht das, was unserer wahren Identität entspricht, sondern es ist das, was sich seiner selbst bewusst sein kann. Und das kann sich natürlich auch, weil es sich als die Welt präsentiert und damit auch als alle Formen, die in dieser Welt stattfinden, könnte man sagen, kann es sich sogar sehen, weil es eben Formen sieht. Und Formen bestehen ja aus ihm, also aus Bewusstsein. Insofern kann Bewusstsein sich selber sehen. Und dann könnten wir auch sagen, dass man das Bewusstsein sehen kann, denn wir sind ja in dieser Körperform reines Gewahrsein. Das heißt, das Gewahrsein ist sich ja dessen bewusst, beziehungsweise kann registrieren, auch mit den Sinnen, was ist. Und wenn es Formen wahrnehmen kann und den Raum dazwischen, dann können wir sagen, es kann auch das Bewusstsein sehen. Aber wenn du jetzt meinst, dass Bewusstsein unsere wahre Identität ist, dann trifft das nicht zu, dann kann man sie nicht sehen, also man kann das Bewusstsein nicht sehen. Und das Bewusstsein selbst, wenn du das als die wahre Identität siehst, kann auch diese Welt hier nicht sehen. Daher würde ich dem Verständnis zuliebe, wenn es um die Unterscheidung von dem, was wahr ist und nicht wahr ist, würde ich sagen, das reine Bewusstsein ist das, was der Wahrheit dann entspricht. Und das Bewusstsein ist das, was dieser Illusion hier entspricht. Und man kann sich beides bewusst sein. Also aus dieser Dimension der Illusion kann man sich der Illusion wie auch der Wahrheit bewusst sein. Und das ist eine coole Angelegenheit. Das verschafft uns die Möglichkeit, uns aus der Idee dieser Illusion zu befreien, auch wenn die Befreiung innerhalb der Illusion stattfindet. Du sagst jetzt danke, das heißt, Gott ist nicht schaubar. Ja, du kannst schauen, solange du willst. Einen Gott wirst du niemals sehen können, weil es den nicht gibt. Aber es gibt Gott als das Prinzip, was der Wahrheit entspricht. Wenn man das Gott nennt, dann sind wir auf einem Nenner unterwegs. Wenn du denkst, dass es eine Form ist, dann eher nicht. Wenn jemand von sich sagt, dass er Gott gesehen hat, dann ist es seine Projektion. Es entspricht nicht der Wahrheit. Und wir können alles aus uns heraus projizieren, sogar eine ganze Welt, beziehungsweise die Sichtweise, wie wir die Welt wahrnehmen, ist eine Projektion aus uns heraus. Hallo Stella, du sagst im Hinblick darauf, dass es kein Ich gibt, nützen Informationen oder magische Affirmationen oder magische Rituale, respektive alles in dieser Richtung, irgendetwas. Ganz besonders zurzeit wird diesbezüglich sehr viel publiziert. Der Nachteil von Affirmationen und magischen Ritualen ist, dass sie für dich dann einen Nutzen haben, wenn du an sie glaubst. Aber dann brauchst du eigentlich auch die Affirmationen und die Rituale nicht mehr. Das ist der Nachteil von Affirmationen und Ritualen, dass sie nämlich ein Ich vollführt. Und ein Ich hat immer ein Interesse oder bezweckt etwas mit dem, was es tut. Und das ist da auch der Fall. Das heißt, es wird nur das nutzen und auch in einer Weise, wie es daran glauben kann. Und dann brauchst du es auch eigentlich nicht mehr. Was nutzt, ist das Ich, das diese Affirmationen nutzt und die Rituale macht, sich selbst hinterfragt, was es denn wirklich ist oder wer es denn ist. Mit der Frage, wer bin ich? Oder wer sieht dieses Ich? Hallo Patrick. Du sagst, wenn ein gutes Gefühl angestrebt wird, bekommt man also ein schlechtes Huckepack mit dazu. Wie äußert sich das schlechte Gefühl dann konkret? Welche Form oder Kennzeichen hat es? Ja, das hängt davon ab, was die andere Seite, also das gute Gefühl ist und dazu als Kontrast das dann jeweils schlechte. Jetzt könnte ich ja alle Arten von Gefühlen aufzählen, aber damit kommen wir auch nicht weiter. Ein schlechtes Gefühl ist einfach etwas, womit wir nicht sein können oder was sich für uns aus unserer Sicht als schlecht oder unangenehm anfühlt. Können wir nicht damit sein. Das heißt, wir verdrängen es dann. Und indem wir es verdrängen, nutzen wir bestimmte Mittel. Und das geht dann irgendwann so weit, dass du nicht mehr weißt, was du verdrängt hast. Aber das Verdrängte ist in uns eingespeiste Energie, die blockiert ist und die uns an einer Öffnung hindert. Hallo Karin Anna, du sagst, dass an sich sagt, das, was in deinem Leben passiert, Karma ist sehr viel mehr von deiner Schwingung abhängig als von deinen Handlungen. Was sagst du dazu? Alles, was wir tun oder nicht tun oder was sich durch uns ausdrückt, ist natürlich von unserer Schwingung abhängig, aber auch natürlich in Relation oder in Verbindung zu dem, wie das Universum funktioniert und in welcher Resonanz wir dazu sind. Daraus ergibt sich dann jeweils die Handlung. Also man kann das nicht so voneinander trennen nach dem Motto, das ist ein sogenanntes Karma, das heißt das, was man vermeintlich mitgebracht hat, woran ich ja auch nicht glaube. Aber wir haben natürlich Einschränkungen in Form von Eigenschaften, mit denen wir geboren sind. Lassen wir das mal dahingestellt, ob es ein Karma ist aus einem früheren Leben oder ob es einfach ist. Und das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie Handlungen passieren. Also trennen kann man das so nicht, wie das gesagt wurde. Hallo Narasimha. Hi Moni, was kannst du zu Ghosting bzw. unvermitteltem Kontaktabbruch von nahestehenden Menschen sagen? Ich fühle mich dem gegenüber sehr traurig, hilflos, manchmal wütend, verstehe nicht warum. Und mir fällt es schwer, die Person geistig loszulassen. Danke. Nun, mit dem Begriff Ghosting kann ich nichts anfangen, aber mit dem unvermittelten Kontaktabbruch schon, denn das passiert dann, wenn die Energie ausgelaufen ist. Also wenn zwischen zwei Menschen, so nah wie sie sich auch sein mögen, dann oder es so erscheint, die Energie ausläuft, dann läuft auch die Resonanz, die man miteinander hat, also die Ebene des Verstehens, des Miteinanderseins, des guten Kommunizierens, sich austauschen und so weiter, verändert sich dann auch oder hört auf zu existieren. Und natürlich bist du dann mit dem Abschied konfrontiert, der, wenn er unvermittelt ist, natürlich, weil er sich nicht angezeigt hat, noch etwas härter zu verkraften ist, als wenn sich etwas abzeichnet und man dann entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Also diese Geschichten, die geschehen dann, wie gesagt, wenn sich die Energie ändert. Das heißt, sie ändert sich nicht nur in der Energie der anderen Person, die den Kontakt abgebrochen hat, sondern auch in der Kontakt abgebrochen wurde. Und daher musst du dann auch in dir schauen, inwieweit sich in dir etwas verändert hat. Oder du vielleicht auch vorher schon gesehen hast, es läuft nicht mehr so, aber du wolltest es vielleicht nicht wahrhaben. Was ja häufig der Fall ist. Man sieht schon irgendwas herannahen wie das Gewitter, und man will es nicht wahrhaben und geht trotzdem vor die Tür, ohne Schirm. Ohne Schirm heißt in dem Fall, dass man es einfach ignoriert und nicht wissen will. Jo, hallo Bela. Du sagst jetzt, alles soll ausgelebt werden, nichts unterdrücken. Haben wir das so gesagt? Das haben wir nicht gesagt, sondern was wir gesagt haben ist, dass es wichtig ist, ein Ja dazu zu haben, was auftaucht und dann zu schauen, wie es ausgelebt werden kann, ohne sich selbst und andere zu verletzen. Manchmal ist das nicht zu verhindern, dann passiert das und ist eben so. Aber das Prinzip ist nicht, dass alles ausgelebt werden soll. Denn wenn wir Menschen alles, was uns so in den Sinn kommen würde, ausleben würde, das wäre die absolute Katastrophe. So, und dann sagst du weiter, aber kann die Verrücktheit und die damit verbundene Aufregung nicht zu viel sein, weil es eine Übertreibung ist und immer mehr sein muss? Ja, das kann, natürlich, das kann. Und dann muss man eben schauen, was der Grund dafür ist, warum das so sein muss und warum es sich immer mehr steigert, was ja darauf hindeutet, dass da eine Verzweiflung ist, die sich dann durch das Ausleben bestimmter Energien zeigt. Deswegen ist das volle Ausleben in einem bewussten, geschützten Rahmen so wichtig wie in einer Veranstaltung der dynamischen Meditation. Da ist das wirklich angebracht und gut. Und aber außerhalb anderen Menschen gegenüber sollte man nicht alles ausleben, was man so im Sinn hat. Und natürlich verselbstständigen sich bestimmte Reaktionen, bestimmte Haltungen, bestimmte Verletzungen, die dann zu bestimmten Reaktionen führen auch. Und es wird dann zu Automatismen und dann zu meinen, man muss immer in einer extremen Form reagieren, ist nicht wirklich stimmig. Heide, du hast zwar jetzt Hallo gesagt, ich sage auch Hallo, aber dein Absatz kommt etwas weiter unten und dann gehe ich auch gleich darauf ein. Dann nehmen wir erstmal den Daniel, damit ich nicht wieder irgendjemanden übersehe, was ja leicht passieren kann. So, hallo Daniel. Du fragst, sollte man an sich arbeiten, zum Beispiel, wenn ich viel in der Komfortzone lebe? Das hängt davon ab, was du möglicherweise vermeidest, weshalb du dich in der Komfortzone aufhältst oder ob es prinzipiell deinem Ausdruck entspricht, in einer Komfortzone zu leben und dich nicht verrückt zu machen und nicht zu versuchen, aufzuwachen, sondern dir das zuzugestehen, dass es von alleine passiert. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also grundsätzlich kann ich nur sagen, man sollte für sich schauen, dass man sich nicht der Illusion zuwendet, sondern der Wahrheit. Wenn das nicht geht, sich der Wahrheit zuzuwenden, dann muss man schauen, warum man sich zu sehr der Illusion zuwendet. Und das nennt man dann an sich arbeiten. Das heißt, man investiert etwas in das Zurechtrücken von seinem Ausdruck. Und wenn der zu sehr illusionär ist, also zu sehr dir selber schadet, was ja der Grund ist, wenn man in einer Illusion lebt, dann ist das der Grund dafür, dass man auch darunter leidet. Und dann gilt es zu schauen, inwieweit sich das verändern muss oder kann und ob es dann auch notwendig ist, da was zu investieren. Aber es könnte sein, dass du einfach in einer Energie lebst, in der du dir zugestehst, dass es dir gut geht, und das ist ja auch nicht verkehrt. Trotzdem ist es so, jetzt haben wir das alles erörtert, dass wenn du das natürlich fragst, dass es möglicherweise so ist, dass du zu viel in der Komfortzone lebst. So, Stella, sehr gerne, dass wir uns da einig sind, was die Affirmationen angeht. Heide, du sagst, dass Osho sagt, lebe das Leben total. Wie soll das gehen? Ist man dabei nicht so sehr im Außen, anstatt im Jetzt zu sein, oder ist das kein Widerspruch? Heide, nein, das ist kein Widerspruch, denn wenn man versteht, was mit Totalleben gemeint ist, dann bedeutet das, du kannst ja nur total leben, wenn du wirklich präsent bist, also wenn du wirklich wach und anwesend bist, und dann bist du ja auch geöffnet in deine wahre Identität. Und dann wirst du dich auch nicht verlieren, sondern du bist dann total mit dem, was gerade geschieht und sich auch durch dich ausdrückt. Das ist darunter zu verstehen. Und das ist auch darunter zu verstehen, dass du natürlich Dinge nicht unterdrückst, die du eigentlich im Außen anbringen müsstest, beziehungsweise dass du den Ausdruck geben solltest und dich dabei zurückhältst, aus welchen Gründen auch immer, Verletzungsgründen oder die Idee, andere nicht verletzen zu wollen, obwohl es vielleicht mal anstehen würde, deutlich jemandem zu sagen, was man von ihm hält oder von der Handlung hält. Also natürlich ist damit nicht gemeint, dass man ständig nach außen gehen soll, denn Osho sagt immer auch, dass man bei sich bleiben soll und im Herzen sein soll. Und von daher wäre das ja ein totaler Widerspruch zu seiner Lehre. Im Jetzt zu versuchen zu sein, klappt nicht. Da empfehle ich lieber, das, was du gerade tust, wirklich bewusst zu machen, also wach dabei zu sein. Und bist du wach, stellen sich diese ganzen Fragen, die du jetzt gestellt hast, nicht. Elke, du sagst, ich habe Folgendes gelesen. Frieden ist ein Gefühl. Es ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine innere Haltung. Unzufrieden ist ein Gedanke. Oder Unzufriedenheit ist ein Gedanke. Ein Gedanke, der viele unangenehme Gefühle mit sich bringt. Eine Unzufriedenheit basiert auch auf Gefühlen. So wie Frieden auch auf Gefühl basiert. Nur, dass es die andere Seite ist. Die andere Seite derselben Energie. Also es ist die andere Polarität sozusagen. Unzufrieden und Frieden ist das genaue Gegenstück. Aber die gehören zusammen. Es ist eine Energie. Und wenn man natürlich unzufrieden ist, hat man auch Gedanken, die Unzufriedenheit ausdrücken und natürlich auch dann unangenehme Gefühle mit sich bringen. Sodass dann irgendwann, wenn das sich so etabliert hat, beides ist. Also Gedanken, die dann unangenehme Gefühle mit sich bringen und unangenehme Gefühle, die entsprechende Gedanken mit sich bringen, die wiederum unangenehme Gefühle mit sich bringen. Okay. Und du fragst, stimmt das? Was sagst du dazu? Das habe ich dir jetzt dazu gesagt. Heide, du sagst jetzt nochmal zu dem totalen Leben, was Osho gesagt hat. Oder meint Osho alles fühlen, total da sein? Ja, natürlich, nichts verdrängen. Nichts verdrängen. Der Rest ergibt sich dann von alleine. Nichts verdrängen und das im Wachzustand, also dabei wach zu sein, präsent zu sein. Das ist, worum es geht. Patrick, du fragst, worin siehst du den Unterschied zwischen dem soeben angesprochenen vollen Ausleben und dem Anstreben von guten Gefühlen? Der Unterschied besteht darin, dass das volle Ausleben oder das Ausleben von Totalsein bedeutet, dass das, was auftaucht, nicht gewollt sein sollte, also kein Ja, kein Nein dazu auftauchen sollte. Das wäre am allerbesten. Das heißt also dann total zu sein und zu erlauben, was ist. Und das Anstreben von guten Gefühlen ist, dass aus einer Idee heraus die Idee entsteht, dass es nur gute Gefühle sind, die man haben will und die einem selber auch dienen. Tatsächlich ist es nicht so, dass uns nur gute Gefühle dienen, denn es dienen uns auch weniger gute oder schlechte Gefühle. Denn in der Regel sind das Energien, die sich erlösen. Und wenn wir sie verdrängen und wieder nicht haben wollen, dann erlösen sie sich nicht in uns. Das heißt, es ist gut, eine neutrale Haltung einzunehmen zwischen den guten Gefühlen und den nicht guten Gefühlen. So, aber der Unterschied ist grundlegend der, das eine ist das Anstreben von guten Gefühlen, das ist der Wille, dass bestimmte Dinge passieren sollen, die entweder passieren oder nicht passieren. Und das andere, das totale Dasein oder volle Ausleben, ist das, was schon passiert, also was einfach da ist und nicht von dir gemacht ist. Daniel, du fragst, muss ich mich meinen Ängsten stellen? Oder was ist primär das Wichtigste, über das man sich kümmern sollte? Was ist das Beste, das ich tun kann für eine gute Beziehung für mich selbst, beziehungsweise mit mir selbst? Ja, das ist bei dir sein, mit deiner Aufmerksamkeit bei dir sein. Und wenn du mehr bei dir bist, wirst du auch mehr mit dem Herzen oder im Herzen sein und du wirst auch mehr präsent sein. Und dann wirst du auch wissen, worum du dich kümmern sollst und worum am besten nicht. Wenn du nicht bei dir bist, kannst du dich nicht um dich kümmern. Das ist das Wichtigste. Also zu schauen, wirklich bei dir zu sein. Das ist auch räumlich gemeint, wirklich mit deinem Bewusstsein hier in dieser Form zu sein. Denn diese Form zu bewohnen und sich außerhalb von ihr zu befinden, ist schwierig dann für dich zu wissen, was für dich stimmt. Und das ist das, was du wissen musst, um dich zu kümmern. Wenn du nicht weißt, was für dich stimmt, kannst du dich auch um dich nicht kümmern. Und das kannst du nur in dir selber nachvollziehen oder sehen. Hallo Beate, du sagst, Stille ist Fülle. Oder du heißt, nennst dich so, Stille ist Fülle, Beate Schwenzitzki. Lieber Moni, Formen lösen sich immer mehr auf. Eine besondere Wahrnehmung, die neu ist. Was tieft sich da bei mir? Ja, das tieft sich, dass du mehr bei dir bist und die Sichtweise hast, dass du sehen kannst, dass diese Erscheinung hier illusionär ist. Und wenn sich die Form von dir quasi entfernen oder du sie nicht mehr als konkrete Formen wahrnimmst, weil sie sich auflösen, dann bedeutet das, du kannst dich daran auch nicht mehr binden oder festhalten. Und das ist das Wichtigste für uns, dass wir uns nicht an irgendeiner Form, an irgendeinem Objekt mit unserer Aufmerksamkeit festmachen und uns dann darin verlieren und auch definieren. Das heißt, wir müssen prinzipiell jede Form von Beziehung aufgeben, also jede Idee oder jede Energie, die an irgendwas zieht, was einem selbst einen Vorteil versprechen soll. Also es tieft sich bei dir die Wahrnehmung, die eine stimmigere Wahrnehmung ist, als du es bisher kanntest, auch wenn es für dich vielleicht ungewohnt sein mag. Elke, du sagst, aber haben wir die Wahl zwischen Denken und Fühlen? Nein, die haben wir nicht. Niemand hat irgendeine Wahl. Aber es erscheint so dem, der denkt, dass er das ist, was die Form ist und die Inhalte davon, erscheint es so, als gäbe es eine Wahl. Narasimha, du sprichst jetzt über dieses abrupte Ende von Beziehungen. Wenn die Energie nur ausläuft, könnte man ja darüber reden, aber der Kontakt wurde ohne weiteres Gespräch beendet. Das erscheint mir eher wie eine Flucht- oder Notreaktion. Da magst du recht haben und es mag so sein, wie vorhin erwähnt, dass es schon eine längere Zeit auf der anderen Seite so ausgesehen hat und dann irgendwann mal der Punkt erreicht war, dass es nicht mehr ging. Also das ist ja auch nicht wichtig letzten Endes, denn es wurde beendet und du musst schauen, wie du damit klarkommst, wie du das für dich einstufst, inwieweit du dich da als jetzt minderwertig einstufst, der verlassen wurde oder du vielleicht auch die Qualität von Verlassensein kennst und das für dich eine starke Verletzung ist, die jetzt dadurch auftaucht. Das wäre sehr gut, denn dann heißt es, es gibt da noch was zu tun. Denn solange sich diese Ereignisse wiederholen, ist da noch was nicht geklärt. Aber du kannst uns ja dazu jetzt nochmal aufklären. Ja, und Daniel, gerne, wenn es dir hilft, ist prima. Kann dir noch etwas dazu sagen? Also das Bei-sich-Sein ist natürlich am leichtesten nachzuvollziehen oder auch zu bewerkstelligen, je mehr du meditierst, je mehr du einfach da sitzt und mit dir bist und dich von nichts, was in dir auftaucht, ablenken lässt. Das potenziert es natürlich. Mirko, du fragst, wie löse ich mich von meinen Eltern? Wie hast du das gemacht? Nein, du schaust, in welcher Qualität die Verbindungen sind zu deinen Eltern und schaust dir die an, wo du dich eben anpasst oder eben genau das Gegenteil versuchst, dich entsprechend abzulösen. In einfach in dem Gefühl oder der Energie von Trennung, die ja auch dem entspricht, was Narasimha gesagt hat, dass man da eine Haltung haben kann, sich von jemandem zu lösen, aber nicht wirklich das durchdacht zu haben, was der Grund ist in einem selbst für dieses Loslösen von oder Loslösen wollen von den Eltern. Nein, du musst einfach schauen, dass du mit deiner Energie bei dir bist und schaust, inwieweit sie da in alten Geschichten verloren gegangen sind, inwieweit du Vorwürfe hast oder inwieweit du eben noch nicht erfahrene Formen von Nähe gelebt hast oder leben konntest. Und das gilt es einfach anzuschauen. Dabei bist du ja jetzt gerade, so wie ich dich jetzt verstehe, in deiner Auseinandersetzung mit dir selbst und in deiner Beteiligung im Satsang, auch live. Und in der Ausbildung, die du gerade machst, da geht es ja darum, all das aufzulösen, was dem im Weg ist. Dass man nicht mit sich alleine sein kann. Und immer noch mit den Eltern verhaftet zu sein, heißt ja, dass man das noch nicht hinbekommt, dass man sich da noch nicht selbst genug ist. Also es sind noch Abhängigkeiten. Und die zu sehen, ist wichtig. Du hast noch gefragt, darauf bin ich noch nicht eingegangen, wie ich das gemacht habe. Nun, ich habe mich mit meinen Eltern getroffen und habe sie solo eingeladen, Vater wie Mutter jeweils separat, und habe sie über ihr Leben ausgefragt und habe dann vieles anders sehen können, als es aus meiner Perspektive ohne die Gespräche der Fall war. Und ich habe natürlich in mir selbst das aufgelöst, was mich an was auch immer bindet, nicht nur an die Eltern, sondern an alles. Und in dem Zusammenhang ist das dann auch weggefallen. Ja, da ist nochmal Stille ist Fülle, Beate. Ja, jegliche Form von Beziehung löst sich auf. Es ist neu, aber ohne Angst, nur neu. Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Das, was du jetzt als nur neu bezeichnest, wird sich dann in Freude verwandeln. Narasimha, ich komme gleich darauf zurück. Ein Anna, Bindungsentwicklungstrauma, Poly-Vagal-Theorie, Auflösen durch EM, ehrliches Mitteilen von Gopal Norbert Klein. Mir hilft es sehr. Was denkst du darüber? Na, tu das, was dir gut tut. Das ist seine Form seines Ausdrucks und sicher hilfreich, weil es immer hilfreich ist, ehrlich zu sein und anderen zu sagen, was in einem selbst passiert. Das ist ganz wichtig. Es ist jetzt nichts, was er für sich als seine Erfindung beanspruchen kann, weil das einfach schon immer, weil es immer schon gab als Methode. Insofern, ja, kann ich nicht sagen, dass es jetzt nachteilig ist, von Vorteil. Und wenn es dir hilft, mache es, praktiziere es doch. Alles gut. Also, Karin Anna, das Prinzip von Auflösung bedeutet die Bereitschaft, hinschauen zu wollen, hinschauen zu können als nächstes. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, also ohne Rücksicht auf das, was dann auftauchen könnte. In letzter Konsequenz lassen sich Bindungsentwicklungstraumata und Traumata in sich, an sich, nicht allein dadurch auflösen, dass man das jemand anderem mitteilt, sondern durch die Auflösung von sich selbst, von diesem Ich, weil diese Tendenzen sind an dieses persönliche Ich gebunden. Und erst wenn das aufgelöst ist, sind wirklich alle Traumata aufgelöst, davor nicht. Davor ist es an der Oberfläche und es scheint dann so, als wäre es für dich wirklich aufgelöst, ist es aber noch nicht. Aber es muss immer auch der oder die aufgelöst sein, die glaubt, dass sie dieses Trauma erfahren hat. Daniel, noch was sagst du? Ich bemerkte immer wieder, dass ich Selbstgespräche führe, zum Beispiel, wie ich jemandem was erkläre, bemerke dann auch, wie stark identifiziert ich dabei bin. Dann löst es sich auf und kommt wieder. Ja, du bist in einer Kontaktnot oder Erklärungsnot im Sinne von, du fühlst dich minderwertig und schaffst es nicht, jemandem zu sagen, was du von ihm hältst oder was du eigentlich sagen willst. Und dann machst du das intern und bereitest dich auf den großen Moment vor, in dem du jemanden dann davon überzeugen kannst, dass du okay bist. Das sind Selbstzweifel und hat was mit Minderwert zu tun. Narasimha, wie gesagt, sagst du, löst der unerwartete Kontaktabbruch Hilflosigkeit, Trauer, Wut, Nichtverstehen aus und Selbstzweifeln. Ja. Zudem fällt es mir, wie gesagt, schwer, die Person geistig loszulassen. Ja, es geht darum, nicht die Person geistig loszulassen, sondern eben in Kontakt zu kommen mit diesen Gefühlen von, diese, wie du erwähnt hast, Hilflosigkeit, Trauer und so weiter, Nichtverstehen und Selbstzweifel. Das ist das, worum es da eigentlich geht in dieser Geschichte, dass du endlich in Kontakt kommst mit dieser Thematik. Und das kannst du nur, indem sich Situationen wiederholen die in dir das auslösen können. Das heißt, ich liege richtig damit, als ich vermutet habe, dass dir das vertraut ist. Auch wenn du der Ansicht bist, es ist dir nicht vertraut, dann wäre es etwas, was aus deiner frühesten Kindheit ist, woran du keine direkte Erinnerung hast. Aber da es so jetzt passiert und das in dir auftaucht, bin ich ganz sicher, dass da was gewesen sein muss. Und dass es jetzt dann Zeit ist, sich dem zu stellen und es zu nutzen. Das heißt also, die Vorwürfe anzuschauen, die du dem oder der anderen gegenüber hast, und die ganzen Gefühle, die damit verbunden sind, dass du dich da verlassen fühlst. Auch. Und dann hast du die Situation maximal genutzt. Denn diese Verzweiflung in dir zieht immer wieder als Resonanz im Außen Kontakte an, die dann wieder genauso verlaufen werden. Und das müssen wir uns ja nicht antun. So, Beate, Stille ist Fülle. Du sagst, jetzt fühlt es sich noch wie Beziehungsbezugslosigkeit an. Das hatte ich jahrelang mit der Natur und anderen Dingen. Jetzt in Beziehungen zu Menschen. Ja, das ist nur die folgerichtige Öffnung oder Auflösung von der Beziehung zu Menschen, bei denen ja dasselbe stattfindet wie mit in der Natur und auch mit Objekten. Das ist ja kein Unterschied. Aber das heißt, dass in dir noch Anhaftungen an Beziehungen zu Menschen waren, die sich aber jetzt dabei sind zu lösen. Und es wird sich auch nach wie vor wie eine Bezugslosigkeit anfühlen, aber nicht als den Nachteil von Bezugslosigkeit. Denn da ist immer noch die Idee, es müsste einen Bezug geben. Also das sieht aus wie ein Mangel. Aber es ist im Grunde genommen unsere natürliche Position, dass wir nicht in Bezug zu irgendwas gehen. Und das ist Freiheit. Also schau, wer es ist, der immer noch nach Bezug schaut. Und dann bist du raus. Aus dem Bezug. Und du hast ja nicht ohne Grund an deinem Namen vorausgestellt, dass Stille Fülle ist. Damit wird ja in der Bezugslosigkeit, in der ja mehr Stille ist, dir sich auch die Fülle präsentieren. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Öffnung und des Sehens davon, ob immer noch da die Tendenz ist, einen Bezug herstellen zu wollen. Denn das ist nun mal der Mechanismus, in dem wir als persönliche Identität sind. Und die hält sich leider ganz schön lange. Ja, sehr gerne, Heide. Daniel, du sagst, wenn ich die Aufmerksamkeit auf mich richte, erkenne ich den Minderwert. Was kann ich genau tun oder noch tun? Vollkommen akzeptieren, dass ich minderwertig bin? Nein, auf keinen Fall. Das solltest du nicht akzeptieren. Aber dass du das bist, das sieht, dass da sich durch die Form, die du nicht bist, Minderwert ausdrückt. Das wäre wichtig, das wäre die richtige Perspektive. Und wenn das Gefühl von Minderwert da ist, das nicht zu verdrängen ist, ganz wichtig. Darin löst es sich ja auf. Und dann siehst du, dass du plötzlich an einem ganz anderen Punkt bist, wenn du das nicht mehr verdrängst. Wir sind es aber gewohnt, alles, was unangenehm ist, und der Minderwert ist nochmal unangenehm, gleich zu verdrängen, sobald er auftaucht. Also besser das nicht zu tun, sondern dann hilft es dir auch zu dem Prinzip, was ich eben erwähnt hatte, des Bei-dir-Bleibens. Je mehr du fühlen und da sein lassen kannst, was ist, umso mehr bist du wirklich auch bei dir. Und dann musst du nicht irgendwelche Anstrengungen unternehmen, um bei dir zu sein. Ja, und du sagst, und wie geht's weiter? Ich möchte mich nicht mehr minderwertig fühlen. Nein, natürlich, wer will das schon? Aber es ist erstmal zu akzeptieren, dass es so ist, dass du dich minderwertig fühlst. Und in dieser Akzeptanz und in dem Dalassen des Gefühls löst sich die Minderwertigkeit in dir auf. Und wenn du meditierst, wirst du mit der Zeit aus dem Minderwert aussteigen. Denn der Grund, weshalb wir uns als minderwertig empfinden, ist der, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Das ist die Ursache dafür. Die Ursache dafür ist, dass wir uns nicht kennen, und die Folge davon ist Minderwert und Angst, beides. So, und damit das wieder in Balance kommt, beziehungsweise die Angst und der Minderwert nicht mehr ausgedrückt werden müssen, musst du dich mit der Wahrheit, die du selber bist, beschäftigen. Also du musst dich als das erkennen, was frei ist von Angst und Minderwert. Dann hört das auf. Wenn du sehen kannst, ich bin nicht minderwertig, dann kann keine Idee von Minderwert aufkommen. So einfach ist das. Also verwirkliche dich, und dann ist alles gut. Rahel, du fragst, wie kann ich in dieser Bezugslosigkeit mich beruflich positionieren, wenn ich als Krankenschwester arbeite? Ich verstehe das nicht. Ja, du verstehst das nicht, das stimmt. Weil die Bezugslosigkeit heißt nicht, dass man jeder Begegner aus dem Weg geht, sondern dass man sich als das sieht, was nicht in Bezug gehen kann, weil es schon überall ist. Also wenn du dich als nicht getrennt zu irgendjemandem empfindest, bist du am ehesten geeignet, dich mit jemandem zu treffen oder zu kommunizieren oder zu sein, weil es für dich diesen Unterschied nicht gibt, diese Distanz nicht gibt. Bezugslosigkeit heißt ja einmal, man ist in dieser Not, dass man, wenn man nicht in einem Bezug ist, nicht sein kann, nicht funktionieren kann. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall, wenn du dich nicht beziehen musst, weil du dich nicht beziehen kannst, aber aus dem Grund, weil du schon da bist, wo alles andere ist, also du selbst das bist, was du siehst, letzten Endes, dann hast du es viel leichter, mit anderen zu sein. Also ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn du aber aus der Position, dieser Idee, ich will mich, darf mich nicht beziehen, weil das ist meine wahre Identität, dich dann aus allem rauszieht, das ist damit nicht gemeint. Aber ich hoffe, du hast verstanden. So, Beate, du sagst, danke, Moni, das hilft mir sehr. Ja, gut. Gut, gut. Narasimha, ja, du hast recht, sagst du. Sagte, Gefühle sind mir bekannt und ich gehe damit so gut es geht in Kontakt. Kannst du dazu noch mehr Hilfestellung geben, wobei du ja schon viel gesagt hast? Danke sehr. Ja, gerne. Ja, du sagst das ja schon, ich habe schon viel gesagt dazu. Viel mehr oder zu viel macht dann auch nicht Sinn. Aber was immer hilft, ist, dir deiner selbst bewusst zu sein als das, was du bist. Und dich dazu, dir selbst zu öffnen, als das, was du wirklich bist, und zu meditieren. In der Bestätigung von dem, was du wirklich bist. Nicht, weil du denkst, du bist nicht okay und du müsstest dich korrigieren, sondern dass du dich da hinsetzt und einfach da bist und den Gedanken, die dich reduzieren könnten, keinen Raum gibst. Und es ist wichtig, dass du siehst, wenn die Gefühle auftauchen, dass du in Not kommst, weil du dich möglicherweise an andere klammerst, damit es dir nicht wieder passiert, oder du versuchst, alles richtig zu machen, dass du siehst, wenn du in diese Not kommst, das zu registrieren, ist ganz wertvoll. Dann kannst du, bevor du in diese Not kommst, die Not schon auftauchen sehen. Also bevor du dahin kommst, dass du versuchen musst, die Not zu verdrängen, in der du bist, kannst du sie da sein lassen, je früher du es siehst. Also was immer hilft, ist wach sein, wach sein, wach sein. Und dann das, was dann auftaucht, nicht zu verdrängen. Heil, schön zu hören, dass du es verstehst bezüglich der Bezugslosigkeit. Und du sagst, ich komme, ich werde dann nicht in das Leid gezogen. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber du wirst nicht in das Leid gezogen, wenn du dich von allen Bezügen löst, um ganz bei dir zu sein. Das ist so. Ja, gerne, Daniel. Martin, hallo, einfach sein ist so einfach. Der ganze Kram ist weg und lieber fühlen als denken. Ja, ja. Aber was willst du machen? Du kannst es ja nicht bestimmen. Also wenn sein möglich ist in dir, ist es genial. Was auch immer die Ursache dafür sind, was du dafür vorher oder nicht hast tun müssen. Aber das ist nicht für jeden so und auch sicher für dich nicht jederzeit, vermute ich mal. Aber sag mir, wenn es anders ist. Ja, das Prinzip von einfach zu sein ist nicht zu toppen. Also du zu sein, das, was du wirklich bist, ist nicht zu toppen und es geht nicht einfacher, weil das, was man ist, kann man nicht werden und muss man nicht werden, muss man nichts dafür tun. Aber wenn es für dich nicht ersichtlich ist, dann ist dann natürlich die Frage, wie damit sein oder eben wie damit dann umgehen. Nasima, danke für deine Worte, sagst du. Ich gehe damit sehr in Resonanz. Wahrscheinlich hast du es schon gesagt, aber wer oder was bin ich? Oder du? Ja, das ist immer die große Frage, als Öffnung in das, was du bist, dir die zu stellen, bis es keine Frage mehr gibt dazu. Aber was du natürlich wissen willst, ist scheinbar, was das ist, wer oder was du bist. Denn das ist das Unscheinbare, was, weil wir es so sind, wie wir es nur sein können, nicht von uns getrennt sein kann. Und das, wenn wir uns dem öffnen, in welcher Weise auch immer, ob mit der Frage, wer bin ich oder einfaches Sein, oder andere Qualitäten, wie sich einfach sich selbst zu öffnen, das spielt gar keine Rolle. Hauptsache es geschieht. Und das offenbart sich dir dann als Wirkung in dir. Das, was wir wirklich sind, ist das, was sich nicht ändern kann. Unvergänglich ist und nicht getrennt und in keinem Bezug zu irgendwas, weil es nirgendwo nicht ist und doch nicht irgendwo lokalisierbar. Und das Mysterium ist, dass man es eben nur indirekt beschreiben kann und nicht wirklich direkt, weil es kein Objekt ist und man es nicht vorzeigen kann, man es nicht fühlen, sehen, erfassen kann. Und das ist die Ungewissheit in uns, die von der Sehnsucht überwunden werden muss. Von der Sehnsucht nach ihr, obwohl man nicht genau weiß, was es ist. Aber es ist das, was das Einzige ist in dieser Existenz, was uns glücklich machen kann. Es ist das Einzige. Wann immer du dich glücklich wähnst oder freudvoll, bist du in Kontakt mit dieser Qualität, die du immer schon bist. Und die jeder ist, will ich eigentlich nicht gerne sagen, weil jeder heißt immer, dass man dann es damit verwechseln kann, dass ganz viele das eine sind. Nein, es sind nicht ganz viele. Es gibt nicht ganz viele. Es gibt nur das eine. Also es gibt nicht irgendwo einen Erleuchteten und einen Nicht-Erleuchteten. Das gibt es nicht. Es gibt nur das, was wir wirklich sind. Hallo Ibrahim. Du sagst, lieber Moni, es ist so, wenn wir nichts tun können, freien Willen nicht haben und wie im Zwang Satsang sehen, kommt mir das so vor, als ob das dazu da ist, um uns zu erkennen. Kann es sein? Naja, die Energie deutet darauf hin, dass du, auch wenn du es vielleicht versuchen wolltest zu vermeiden, keine Chance hast, es zu vermeiden. Ist doch gut. Ist wirklich gut. Nichts tun können, kann man nicht sagen. Man kann es sagen, aber es sagt das nicht aus, dass man nichts tun kann. Aber man tut ja die ganze Zeit etwas, nur bestimmt man es nicht, dass man es tut. Also getan werden kann eine ganze Menge, wenn es ansteht. Wenn es nicht ansteht, wird nichts getan. So, hallo Gotteskind. Du fragst, ist Mobbing letztlich ein Kompliment? Gute Frage. Ich würde es anders ausdrücken. Es ist eine Information, also derjenige, der gemobbt wird, ist eine Information für denjenigen, der mobbt. Denn damit will man sich selber wegmobben. Und dafür sind Mobs ja auch da, zum Saubermachen. Also wenn man das Mobbing, was man selber praktiziert, dafür nutzt, um zu sehen, dass man da im Außen etwas wegmachen will oder anklagt, was man in sich selber sieht und kennt, dann wäre das genial genutzt. Und dann könnte man sagen, es ist ein Kompliment für denjenigen, der das sieht. Ansonsten könnte man natürlich sagen, derjenige, der gemobbt wird, der kann sich als, aber so klasse ist das auch nicht, kann sich das als Kompliment machen, dass die anderen sich um ihn so bemühen, weil sie sich nicht aushalten können und ihn eben verteufeln müssen. Aber das nutzt nicht wirklich irgendjemanden in dieser ganzen Geschichte. Es sind beim Mobbing die, die nicht hinschauen, also der, der gemobbt und der, der mobbt, nicht hinschauen, beide Loser oder beim Hinschauen beide Gewinner? Hallo Ramona, du sagst, würdest du also sagen, der einzige Grund, warum diese Welt erscheint, ist einzig, um sich selbst zu erkennen? Nein, das sicher nicht, denn dann wäre das so, dass das Selbsterkennen von Anfang an in uns so angelegt ist, dass sich alle damit auseinandersetzen. Das ist aber eher selten, dass jemand wirklich für diese Wahrheit oder für die Selbsterkenntnis geht. So, das heißt, es ist mehr ein Unfall, dass die Welt diesem Zweck gehorcht, sich selbst zu erkennen. Aber es ist für uns wirklich in der Qualität, wie sich uns die Welt zeigt, als schwer zu verdauen, eigentlich der einzige Grund, sich hier aufzuhalten, beziehungsweise es gut zu finden, dass es die Möglichkeit gibt, dass das hier, also diese Welt zu transzendieren und trotzdem in ihr total zu sein. Also das ist die Schlussfolgerung. Sieht man die Welt als leidvoll oder leiderzeugend, dann die Qualität zu wählen, die das transzendiert. Und dann ist das das, was für uns Sinn macht. Aber es ist nicht der Sinn, den man dem gegeben hat. Das nicht. Wer könnte das schon tun? Gotteskind, du fragst, ist dein drittes Auge aktiv? Kann es das nicht sein? Martin, es ist nicht immer nur im Sein, sagst du. Stimmt aber, es ist viel geschaut und ich habe viele Steine umgedreht, um zu sehen, wie viel unnötig ist, zu denken. Sehr viel. Und es ist so einfach im Sein, wo ich alles kann. Wo ich, wenn ich jetzt das ganz genau sehe oder nehmen würde, dann ist es nicht das Sein, in dem du alles kannst, sondern in dem alles einfach passiert. Du kannst dann für dich nicht mehr beanspruchen, dass du der Urheber bist für das, was in dir passiert. Hallo Magdalene, du fragst, wie löst man eine emotionale Abhängigkeit auf? Dankeschön für deine Antwort. Na, indem du zunächst mal siehst, dass sie existiert und was sie mit dir macht. Das braucht dieses Gewahrsein dafür, dass das wirklich für dich zu Ende sein muss, weil es dir und dem jeweiligen anderen nicht gut tut. Das ist zunächst mal die Voraussetzung. Und wenn es noch nicht gelingen kann, dann heißt es, man hängt noch an einer Möglichkeit oder einer Hoffnung jemand anderem gegenüber. Und die muss man durchschauen, was da noch gewollt ist, wo das herkommt. Und das weist meistens darauf hin, dass im Elternhaus ganz früh das eben so passiert ist und dir jetzt wieder geschieht. So, und dann gilt es, den Wert zu kennen, den es hat, wenn du nicht in irgendeiner Abhängigkeit bist, also die Fähigkeit, die Qualität alleine sein zu können. Und das ist Meditation, die das für dich löst. In der Meditation zu sein und in der nicht irgendwelche Zustände zu wollen oder irgendwas produzieren zu wollen, sondern einfach nur da zu sein, sodass du schaust, dass du dir selbst genügst. Wenn du dir selbst genügst, dann bist du in der Lage zu sehen, welche Abhängigkeiten da überhaupt sind und inwieweit sie dich einschränken. Und dass du natürlich dann auch darauf bestehen wirst, bei dir zu sein. Rahel, du sagst, da ist so eine Sinnlehre in mir, in Beziehungen. Ist das bei Erwachenden normal? Das ist normal. Das muss, weißt du, es ist ja bei dir so, dass sich das jetzt durch alle Bereiche zieht. Erst Objekte, erst Äußeres, dann jetzt zu den Menschen. Und das heißt also, du siehst nach und nach dir die Fälle davon schwimmen. Und es ist wichtig zu sehen, dass diese Sinnlehre da ist, denn wenn sie nicht ist, wie willst du dich von etwas lösen, von dem du dir noch etwas versprichst? Also erst wenn du durchschaut hast, dass du dir davon nichts mehr versprechen kannst, dass es für dich kein Resultat gibt, kein Erfolg oder durch Beziehungen, sondern dass diese Sinnlehre in dir eindeutig ist, dann besteht die Möglichkeit, dass es aufhören kann. Weil es müssen sich alle Beziehungen verabschieden. Verwirklichung heißt nicht, in Beziehung oder Bezug zu irgendjemandem zu sein in dieser Form. Also, mit anderen Worten, du fragst, ist das bei Erwachenden normal? Ja, ist normal, nicht nur normal, sondern ein untrügliches Zeichen dafür, dass es auf dem Weg dahin ist oder geht. Was ja auch nicht so übel ist zu hören. Es muss sein, es muss sein, es muss sein. So, und diese Sinnlehre, die haben wir ja oft auch, merken sie aber nicht. Also die haben wir auch, wenn wir nicht fürs Erwachen gehen. Weil die Menschen versuchen, diese Sinnlehre mit allem Möglichen zu füllen. Sie können sich selbst nicht als leer von sich selbst aushalten. Das ist der Grund, weshalb wir mit so vielen Dingen beschäftigt sind und uns auf so viele Dinge beziehen und auch auf Menschen beziehen und in Abhängigkeit sind. Und das gilt es aufzulösen, zu durchschauen, zu sehen, dass es nicht dient und entsprechend aufzulösen. Ramona, ja, wer könnte das schon tun, sagst du. Das heißt, egal was geschieht oder auch nicht, es kann nicht getan werden. Na, es wird getan, aber es kann nicht bestimmt werden. Damit ist alles weder von Bedeutung noch unbedeutend, weil es niemandem geschieht. Das ist wahr. Nur einem oder eigentlich noch nicht mal dem. Nur eins. So, Martin, du stimmst zu bezüglich dessen, was alles schon so umgedreht ist und nicht mehr bedient werden muss. Okay, gut. Karin Anna, auch für Daniel, das sagst du jetzt, das Prinzip von ehrlichem Mitteilen. Ich spüre, ich fühle Minderwertigkeit, da ist der Gedanke, dass ich mich minderwertig fühle. Rumpelstilzchen-Effekt. Endlich darf das Raum haben und sich erlösen. Ja, das hätten wir nicht gebraucht, Karin Anna, aber trotzdem danke, weil wir haben das ja bezüglich Minderwertigkeit genauso gesagt, nur dass es nicht dieses Prinzip ist, wie ihr das anwendet. Dass es nicht sich so nennt, ehrliches Mitteilen, es aber für sich selbst ist, denn das zu sehen und sich dessen bewusst zu sein, genügt und hat dann entsprechend auch Raum. Ramona, für diese Form hier ist es so, dass es halt geschieht, dass große Interesse an Transzendenz da ist. Aber ja, wenn ich nachschaue, habe ich das nicht gemacht. Ja, so sieht das aus. Martin, jetzt gehst du endlich in das Werben für die Meditation über. Das finde ich gut. Immer Meditation, sagst du, das kann man lernen und ist das Beste. Obwohl die Lehre so angenehm ist nach einiger Zeit. Ja, weil sie so voll ist. Sie ist erst dann angenehm, wenn sie voll ist. Und das ist, wenn man sich lange genug in der Lehre aufhält. Narasimha, dazu fragst du jetzt passend, wie funktioniert die Meditation, die du empfiehlst bzw. immer wieder ansprichst? Ja, das ist ganz simpel, so wie es auch Martin angedeutet hat, einfach zu sein. Das heißt, du setzt dich hin und bist da und gehst nicht davon aus, dass du für irgendein Resultat gehst, sondern du bist einfach nur da und würdigst das praktisch und schaust, wenn Gedanken auftauchen, tauchen sie auf. Es wäre gut, wenn du nicht drauf einsteigen würdest, aber wenn du drauf einsteigst, was willst du machen? Mach dich nicht verrückt. Es muss nichts passieren oder es muss nicht irgendwie sein. Wenn Gefühle auftauchen, dasselbe. Wenn sie nicht auftauchen, prima. Und je weniger du dich darauf beziehst oder darauf einsteigst, umso weniger tauchen sie auf. Das betrifft auch die Gedanken. Und mit der Zeit ist, wenn du nichts willst von dem, was da passiert, also weder Stille, noch Gefühle, noch Gedanken oder dass gar nichts passiert, dann ist alles gut. Dann wirst du sehen, dass das alles mit der Zeit nachlässt. Es lässt das Denken nach, es lässt das Fühlen nach und du bist dann irgendwann nur noch und du fühlst dich total stimmig. Warum? Weil du eben nicht unterwegs bist irgendwo anders hin, sondern dann wirklich bei dir bist. Und nur wenn du bei dir bist, stimmt alles. Sonst eben nicht. Ja, Gotteskind, das ist eine Interpretation von dir aufgrund deiner eigenen Erfahrung. Du hast, sagst du, das Gefühl, dass viele Menschen sich mit Absicht was vormachen und deshalb niemanden in ihrer Nähe dulden, der dies durchschaut und deshalb mobben. Das kann vielleicht ein Beispiel sein, was du aus deiner Erfahrung kennst von jemand anderem oder von dir selbst. Aber das ist nicht das Prinzip von Mobbing. Das haben wir ja vorhin erläutert, dass das eigentlich das Nicht-Aushalten von dem ist, dass jemand einem selbst seine Defizite zeigt. Denn es werden nicht die gemobbt, die wirklich unantastbar sind oder aus der Sicht derer, die mobben, okay, sondern die, die nicht okay sind. Nur die Schwachen werden gemobbt. Das heißt, man mobbt sich dabei selber. Das ist das Prinzip von Mobbing. Daher ja auch vorhin diese Analogie zum Mob, dass man mit dem Mob etwas sauber wischen will. Man will mit dem Mob den Gemobbten sauber wischen, damit man selber sein eigenes, also seine Angst vor gemobbt sein und falsch sein, reinwäscht. Das ist das Prinzip. Narasimha, du sagst, ich bin, das ich bin, steht in der Bibel. Könntest du das auch sagen? Nein, ich bin das, was vor dem Ich bin ist. Oder je nachdem, aus welcher Perspektive du siehst, ich bin das, was hinter dem Ich bin ist. Das Ich Bin ist immer noch etwas und ich bin nicht etwas. Du auch nicht. Niemand ist etwas. Martin, und auch Mobbing, sagst du, weil man es im Außen sucht, mit der vielen Meditation erledigt sich das, das ist doch schön. Ja, jetzt kommen wir langsam zu der Wahrheit, dass sich alles erledigt mit Meditation. Wenn wir Meditation als das verstehen, dass du für dich selbst bestätigst, dass du das bist, was du bist und nicht dafür jetzt meditieren musst, das ist nämlich ein Trugschluss. Viele denken ja, sie müssen meditieren, um irgendwo hinzukommen, sondern es ist ja doch nur deswegen so hilfreich, weil man das nicht versucht, sondern weil man eben mehr und mehr die Schönheit von bei sich sehen, bei sich sein für sich registriert. Mona, danke, lieber Moni, sagst du, nochmal anders gefragt. Der Livestream wird jetzt getan, aber nicht von jemand, Moni bestimmt. So sieht's aus. Es muss, dieser Livestream muss, er kann nicht gewollt werden, er muss gewollt werden. Und dieses Muss ist nicht irgendeine Programmierung, sondern es ist einfach der Umstand, dass das Universum aus so vielen Facetten besteht, die einander jeweils beeinflussen, dass man nicht von Programmierung sprechen kann, denn man müsste nur eine Programmierung als Programmierung sehen, wenn es jemanden gäbe, der das programmieren würde. Aber das ist nicht so. Es gibt ja niemanden, weil wir können schlecht sagen, niemand bestimmt, aber da ist dann doch irgendeine Instanz, die bestimmt und damit eine Programmierung setzt. Das ist nicht so. Gotteskind, du sagst, in einer Gesellschaft, wo jeder eine Rolle spielt, wird derjenige, welcher einfach nur er selbst ist, gemobbt. Das ist eine Frage der Resonanz. Das würde ich auch nicht so unterschreiben. Es passiert auch, ja, aber du würdest jetzt davon ausgehen, dass nur die gemobbt sind, die wirklich bei sich sind. Und natürlich gibt es diese Erfahrung in Form von vielen, die für ihre Wahrheit eingestanden sind und die darunter böse, böse gelitten haben. Die Märtyrer natürlich. Aber man muss diese Resonanz haben. Und du sagst jetzt noch dazu, Schönreden ist nicht. Okay. Niemand tut das hier. Ibrahim, du fragst oder sagst, wenn wir alle dasselbe sind, dann spielen wir alle die Dualität, um zu erkennen, dass wir alle das Gleiche sind, oder? Obwohl wir nicht spielen, sondern gespielt werden? Nein, wir spielen sie nicht. Wir werden eigentlich auch nicht gespielt, weil ja niemand anderes mit uns spielt. Aber es erscheint so, weil wir nicht bestimmen, was wir tun. Wie gesagt, wenn wir dann die Idee fallen lassen, dass da jemand mit uns spielt, was ja auch nicht ist, dann sehen wir, dass das alles ein Spiel ist, was also nicht wirklich ernst ist, weil es niemand gibt, der das ernst meinen könnte. So, aber die Möglichkeit besteht, hier zu erkennen, dass wir alle das sind, was nicht die Form ist, die an der Oberfläche erscheint. Diese Möglichkeit besteht hier in dieser Dimension von der Vielfalt von Formen. Sich als das Substrat der Formen, könnten wir sagen, oder das, was letzten Endes sie durchdringt, das ist dadurch oder so zu verstehen, dass wir das sind und als das wir uns erkennen müssen. Das ist das Wesentliche. Dann ist die Dualität für dich keine Dualität mehr. So, und Karin Anna, du sagst, der Schwache wird gemobbt, bis er seine Stärke erkennt. Für den Fall, dass es so ausgeht, das ist nicht immer gesagt. Es gibt viele, die sich dann auch das Leben nehmen. Ramona, mit Programmierung meine ich so etwas wie, du handelst ja aufgrund von der Prägung, die entstanden ist. Gehe ich mit dir mit? Dort sind doch Vorlieben und so weiter entstanden. Gehe ich auch mit dir mit? Oder ist es so, dass alles immer neu ist? Ja, es ist trotzdem immer alles neu, weil die Prägungen, die da sind, sich ja auch ständig verändern. Bei manchen subtil, bei anderen stärker, je nachdem, wie ihr Lebensprogramm aussieht oder was für sie ansteht, was sich zeigt. Also es ist alles immer neu, denn sonst würde es ja bedeuten, du müsstest in deiner Prägung verbleiben und es gäbe keine Chance, da herauszukommen. Also es ist, solange die Prägungen entsprechend wirken, die Handlung dementsprechend, aber eben in minimaler Veränderung, weil, wie gesagt, sich alles ständig verändert. Bis dann der Punkt kommt, wo möglicherweise die Prägung nicht mehr diese Auswirkung hat und dann du sehen kannst, dass jetzt alles anders ist. So, das heißt, eine Programmierung ist auch nur ein Programm, was sich ständig ändert. Bela, du sagst, ich möchte immer bestimmen, sage jedem in meiner Familie, was er tun soll. Warum ist das so und wann löst sich das endlich auf? Es ist unerträglich für mich und alle anderen. Na, das ist aus Angst. Aus der Angst heraus kommt die Kontrolle und bestimmen zu wollen, was jeder tun soll, heißt, du willst dich aus der Ungewissheit, die ansonsten in dir Raum hat, heraushalten. Und dann bestimmst du, versuchst du zu bestimmen, zu kontrollieren. Wichtig, dass es erkannt wird, dass es ein Grauen ist, das selbst zu tun und das auch anderen anzutun. Das ist die beste Basis, um es aufzulösen. Und du weißt ja, Satsang ist die Medizin für alles. Und die nutzt du ja, von daher alles gut. Hallo Christopher. Ich hatte eine Erfahrung, in Anführungsstrichen sagst du, in der ich erkannt habe, dass sich einfach alles vollzieht. Kannst du etwas dazu sagen? Wir haben dazu ja auch alles schon gesagt heute. Ich kann dazu total ja sagen. Alles geschieht einfach nur. Mehr ist nicht. Alles andere ist eine Interpretation. Und Interpretationen sind nicht hilfreich, weil sie an dem, was ist, vorbeigehen. Gotteskind, du bist heute in der Lehrerposition, merke ich gerade. Du sagst, Karin, es sei denn, es sind nur Schwache um einen. Und Schwäche kennzeichnet nun mal Mobber und Zuschauer. Ja, das haben wir ja doch schon auch gesagt. So, Ibrahim, sehr gerne. Du sagst jetzt noch Fragen, eine Antwort erscheint ohne niemanden, oder? So sieht es aus. Es ist einfach, wie es ist. Aussichtslos für mein Ich. Da müsste jetzt eigentlich ein großes Smiley kommen. Weil das Ich ist ja ein Störfaktor. Das kleine, kleine, so besondere Ich. Martin, ja, man muss schon manchmal mit viel Aufwand darauf kommen, dass diese Lehre, die erstmal keiner will, die Rettung ist, aber eben besser spät als nie. Alles Ausgedachte ist schwer. Genau. Ja, gut, Leute, habt ihr gut gemacht. Ich danke euch dafür. War leicht für mich heute mal endlich. Und bedanke mich von Herzen für euer Dasein, für eure guten Fragen und auch zum Teil Antworten, Kommentare, Rechtfertigungen, Belehrungen, was auch immer. Danke für euer Dasein vor allem. Das ist das Zentrale. Und seid ihr immer für euch da, ist es für euch auch ein gutes Jahr. Vielen Dank für Satsang. Und ja, was soll ich dann noch sagen? Life is life. Da, 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 da. Also Live Satsang ist noch besser als Satsang im Live-Chat. Live ist nun mal eben live. Vielen Dank für alles. Dankeschön, Dankeschön.